So, Moritz, ich teste das jetzt hier direkt mal. Wenn das jetzt funktioniert und es sieht so aus, als würde es funktionieren, da haben wir einen Ausschlag, dann gehen wir sofort auf Sendung. Was hältst du davon? Ist ganz komisch jetzt gerade, ne?
Ich glaube, einige Menschen fangen ihre Beziehung auch so an. Darüber können wir später noch mal ein bisschen reden. Aber, also du meinst, wir starten jetzt einfach, oder was? Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zu Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
So, das war ein sehr guter Anfang. Wir kommen immer besser rein ins Game. Wir sitzen heute direkt mit Bandagen kämpfen wir quasi im Podcast-Game in Köln. Nehmen auf mit nur einem Mikro, was mir sehr gefällt, weil Moritz mich dann einfach gar nicht unterbrechen kann. Aber es ist eine sehr komische Situation gerade, oder? Ich komme mir auch so vor, als würde ich dich interviewen, weil ich halte gerade das Mikro und ich halte dann immer so das Mikro hin.
Ja, vor allem, ja, das ist die komische Situation. Also der Vorteil ist, wir können uns nicht unterbrechen. Der Nachteil ist, wir können uns halt nicht unterbrechen. Also ich merke jetzt schon, ich sitze hier, du redest und ich denke, ja, was ist denn fertig mit dem Satz? Wann kann ich denn mal das scheiß Mikrofon jetzt wieder mal haben hier?
Was meinst du gerade mit Beziehungen? Wie stolpert man in Beziehungen? Nee, also erstmal, wir müssen erstmal professionell anfangen, finde ich. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Wir freuen uns sehr. Wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche gehabt habt. Wir umarmen euch. Wir sagen Hallo. Eine kleine. Nee. Doch, wir rollen Teppich aus, Moritz. Mal ein bisschen. Wir sind jetzt wöchentlich. Das ist ein ganz anderes. Weißt du, wir begleiten die Menschen durch die Woche. Wir sind routiniert. Deswegen sagen wir erstmal Hallo. Mensch, seht ihr wieder schön aus?
Ja, wir küssen auf jeden Fall eure Augen. Aber also das geht ja. Wir können ja nicht umarmen. Es ist immer noch Corona. Was wir machen ist, wir stoßen unsere Ellbogen an eure Ellbogenohren, ja. An eure Ohrenellbogen und begrüßen euch auf Distanz über die Radiofrequenz, bei der ihr jetzt gerade eingeschaltet habt.
Genau. Und jetzt erzähl doch mal, wie ist das jetzt? Wie stolpert man in Beziehungen rein? Wir sind jetzt auch in den Podcast reingestolpert. Das ist alles auf der Metaebene. Macht das so viel Sinn? Ich sehe hier gerade eine vierte, eine fünfte Ebene, wie Inception. Wir sind eigentlich, das ist ein Inception-Moment für mich hier gerade. Aber ist egal. Rede mal.
Ich merke schon, du siehst dich ein bisschen wie Leonardo DiCaprio jetzt gerade, ne?
Ja, absolut. Für mich ja, ist er ja mein Lieblingsschauspieler. Also tatsächlich.
Ich weiß. Und du hast auch wirklich ein bisschen das Gefühl, ja, aber am Ende des Tages, also ich sehe ihn ja schon ein bisschen ähnlich. Also du siehst dich da schon in der Reihe zu Leonardo DiCaprio, oder?
Ja, ich habe auf jeden Fall dieses von The Wolf of Wall Street, diesen maximalen Größenwahn, ja, den habe ich natürlich. Dieses sympathische, immer ein bisschen zu viel wollen.
Ja. Also Beziehung. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die haben diese Beziehung von, ja, dann habe ich sie oder ich habe ihn gesehen und ich wusste, ja, das ist es. Und dann früher oder später war es uns beiden klar und jetzt bleiben wir eigentlich für immer zusammen. Es sei denn, wir trennen uns irgendwann, aber werden wir nicht. Wir sind die 3%, die es schaffen. Aber ich glaube, sehr viele Menschen glauben nicht, dass es das gibt. Und dann hast du halt so jemanden gegenüber und denkst dir, ja, das ist schon, es nervt ja wenig. So. Und dann hast du für dich im Kopf so ein, das machen wir jetzt erstmal. Und aus erstmal werden dann schon mal 2,5 Jahre und dann merkst du, ja, jetzt trennen ist auch echt doll. Also wir können uns entweder trennen oder, ja, wir machen halt ein Kind. Vielleicht rettet das. Und so stolperst du halt da rein und merkst irgendwann, ich bin seit 25 Jahren verheiratet. Das habe ich ja nie gewollt. Was mache ich denn hier?
Ja, das ist der tolle Satz von Heinz Strunk. Das wollte ich alles nicht, aber jetzt zieh es halt durch. Ist scheiße, aber jetzt zieh es durch. Das ist wahnsinnig gut, wahnsinnig traurig, aber stimmt, ja, nee, genau, man hat dann einfach so, man richtet sich so ein bisschen im Kompromiss ein und feiert es dann aber auch irgendwie, oder? Man ist so der Kompromisstyp, man richtet dann auch seine Wohnung so ein. Also, dass man sich denkt so, der Tisch ist okay, es ist so alles okay, also man macht nichts, was geil ist, so, sondern nur so, muss man auch schaffen, denkt man sich dann auch irgendwann. Man hat so einen ganz eigenen Stolz, so der Stolz des Mittelmaßes.
Ich glaube auch, das liegt aber auch daran, du hast halt ein wenig Fallhöhe, ne? Wenn der Tisch jetzt, der ist jetzt schon ganz cool, so, aber wenn da jetzt mal ein Kratzer drin ist, ist ja kein Drama. Und so ist in der Beziehung ja auch.
Genau, wenn der Partner stirbt, dann denkst du dir, naja gut, aber war jetzt auch nicht so, ist ja auch nicht so schlimm.
Ja, ich glaube, viele leben auch in diesem Gedanken. Und ich kenne das ja auch mit, ja, das heißt, ja, natürlich bin ich jetzt nicht mega glücklich, aber wenn das jetzt zu Ende ist, bin ich auch nicht mega traurig. Also, das ist ja schon ganz geil. So ein gesundes Mittelmaß verletzt dich halt nicht. Du schneidest dich mal, aber ja nicht tief.
Ja. Es ist wie ein Kind, wo du merkst, das ist auf gar keinen Fall hochbegabt.
Wo du ja, wo du denkst, ja, das ist halt angenehm dumm. Ja. So, das bezahlt mir jetzt nicht automatisch meine Rente und mit 18 habe ich schon ausgesorgt. Aber ja gut, wenn es mal doll stolpert und das Gesicht weg ist, ja, der vermisst auch keiner.
Ja, das ist wie, also, ich glaube, du kriegst manche Kinder, da weißt du sofort, das ist ein Ersatzkind.
Ja, du hast so, es gibt so Styroporkinder. Du weißt so, ja, wir haben alle unsere Lieblinge, ja, und dann ist Markus auch noch in der Familie. Und ja. Du brauchst ja auch so ein Kind, wo du denkst, ja, klar, du musst immer eins in Reserve haben.
Ey, jetzt aber mal ohne Spaß, ne? Ist es wirklich so, dass man, bin nicht mit Geschwistern aufgewachsen. Ist es so, dass man irgendwann merkt, das ist der Liebling und ich komme da ein bisschen weniger vor? Oder gibt es so eine Hierarchie, so eine Liebeshierarchie? Oder ist es wirklich so, dass man eigentlich das Gefühl hat, nee, also eigentlich lieben meine Eltern alle schon? gleich.
Ja, ich glaube, man macht das gar nicht so, oder ich habe das nicht so festgemacht an so Liebe. Also ich habe schon das Gefühl von, ja, die lieben uns schon alle gleich, aber du merkst halt, ja, dann gibt es halt Kinder, die ähneln in ihrer Persönlichkeit den Eltern und dann ist da ist ja viel mehr Verbindung. Und dann gibt es Kinder wie mich, wo du merkst, ja, ich passe jetzt zu niemandem so richtig, also ich stehe ein bisschen außerhalb. Aber es hat ja nicht mit Liebe zu tun, sondern mit, ja, ihr seid so ein Gruppengefüge. Also wenn ihr alle Pop hört, dann bin ich hier der Punk und das passt ja einfach gar nicht zusammen.
Ja, stimmt. Das habe ich auch immer, so habe ich dich auch immer wahrgenommen. Das war immer so, ja, schön dich zu sehen, Moritz, aber wir machen hier so unser Familiending. Du bist eher so ein, ich finde so rein familiär gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu intim bin, aber ich würde eher sagen, so ein Beiboot. Also ist auch wichtig, ein Beiboot, weil du kommst dann zu den Stränden, die so super schön sind und so, aber du bist halt nicht da mit auf dem Boot.
Nee, du fährst halt immer mit. Also es ist so ein bisschen wie, ja, ist ja gut, dass er dabei ist. Und wenn es hier richtig kacke wird, dann können wir uns immer auf ihn verlassen. Also dann wechseln wir alle hin, der reitet uns immer aus der Scheiße raus. Aber bis dahin, ja, wir tauen den mal an und dann fährt der hinterher. Ich bin so ein familiär, auch bei uns zu Hause in der Familie, ich bin so ein Beistelltisch. So, da stellst du mal was ab, da brauchst du nicht. So, aber dann kommt der Tag und irgendwann fehlt da mal so ein Bein am großen Esszimmertisch. Ja, und wo packst du dann den Teller drauf? Auf den Papa.
Ich hatte jetzt, wo du sagst, ich habe zu meiner Couch noch so ein Beistell. Ja, ich würde nicht Tisch, sondern Beistell, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ding. Hocker. So ein Ding. Genau, einfach nur so ein Ding. So ein namenloses Ding gekauft, weil ich dachte, ach komm, wenn ich jetzt gerade die Couch kaufe, dann kaufe ich das Ding auch noch gleich mit. Dann habe ich das Ding später. Jetzt steht das Ding seit wirklich 2 Jahren rum. Ich habe es noch nie benutzt. Kennst du das? So ein Ding, was man da zustellt zur Couch. Weil ja. Du musst es dann gehen und holen und das machst du ja nicht. Du denkst ja nicht, dieses Ding, das nochmal keinen Namen hat. Ich glaube, es liegt auch daran an der Namenlosigkeit dieses Dings einfach.
Ja, aber du musst es ja so platzieren, dass du da ganz automatisch dein Getränk zum Beispiel abends draufstellst. Weil dann, klar, kannst du dir überlegen, ja, eigentlich steht das nur im Weg. Aber dann merkst du, ja, aber ohne das wäre mein Leben ja auch leerer. Und dann hast du dieses Ding und dann behältst du dieses Ding.
Wir wollen jetzt erstmal in die Woche starten, Moritz. Wir müssen hier, glaube ich, erstmal ein bisschen Sachen sortieren. Ich möchte ein bisschen mehr Struktur in unseren Podcast bringen. Ja.
Warum? Ja. Wir sind doch jahrelang gut ohne Struktur gefahren. Also was ist denn los bei dir jetzt?
Wir haben einfach einen neuen Professionalitätsanspruch, Moritz. Jetzt doch mit dem Erfolg kommt auch die Verantwortung.
Ja, aber du redest immer von Erfolg. Ich weiß gar nicht, von welchem Erfolg du jetzt immer sprichst. Also es hat sich ja nichts verändert.
Qualitativ ist es hier wirklich schon ein Meilenstein. Ja. Also sowohl soundtechnisch. Ich merke gerade, der Ausschlag ist gar nicht so gut, ne? Also es kann sein, dass es eine sehr leise Folge ist, jetzt wo ich das gerade sage mit soundtechnisch.
Nein, das ist doch, das erzählen dir alle Radioleute seit Jahren, mach es so wenig Ausschlag, wie es geht, wir können das immer noch größer machen. Und du hast immer das Gefühl von, nee, das ist zu klein, für mich, das ist doch nicht, der Ausschlag ist für einen Till Reiners doch nicht genügend. Und dann machst du es so, dass es übersteuert und dann rufen die immer an und sagen, Leute, wenn das zu laut ist, leiser kriegen wir das nicht mehr hin jetzt.
Und auf jeden Fall qualitativ. Ja, also der Podcast ist qualitativ auf jeden Fall. Das ist ja, das sagen wir immer wieder, Talk und Gast ist der Erfolgspodcast. Und das ist der Erfolgspodcast in der Qualität. Ja. Nee, in der Qualität, weißt du? Es ist ein Qualitätspodcast, es ist ein Premium-Podcast. Und es ist gar nicht so ein Podcast, der sich so quantitativ orientiert, weißt du? So zählbar oder so, das ist gar nicht so, sondern ja. Das ist ein Nugget. Das ist ein Nugget, den du erstmal hast. Ein kleiner Chicken-Nugget.
Wenn es richtig wäre, müsste es so sein, dass natürlich alle Fritz-Radio hören können, aber es gibt so ein ganz paar Leute, die zahlen aus irgendeinem Grund nochmal 19 Euro extra im Monat und nur die sollten eigentlich, wenn sie das Radio anschalten, sollten Talk und Gast hören können und für den Rest ist einfach eine Stunde Rauschen.
Ja, es wäre geil, wenn du sagen kannst, wie heißt das denn jetzt? Rundfunkgebühren heißt es nicht mehr, ne? Wie heißt das denn jetzt? GEZ will ich immer. Es
hieß GEZ, ist ja der Rundfunkbeitrag.
Genau, Rundfunkbeitrag Premium. Ja. Das wäre geil. Rundfunkbeitrag Premium und das ist immer, oder Talk und Gastpauschale. Möchten Sie die Talk ohne Gastpauschale? Und ganz ehrlich, das müsste nur 1 Euro sein. Wirklich, nee, das müsste doch nicht mal 1 Euro sein. 10 Cent. Und wir wären einfach wirklich reich. Wir wären wirklich reich, weil das würden ja mindestens, wäre vorangekreuzt und du musst es dann wegmachen, weißt du?
Ja, klar, natürlich.
Wie so ein Newsletter. Wollen Sie ein Newsletter abonnieren? Ja, sicher, oder? So. Und ich glaube, da würden wir allein von den ganzen Dullis, die das vergessen, also so Leute wie ich, ja, würden wir locker 10.000, 20.000 Euro im Monat verdienen.
Ja, also da würden wir, glaube ich, weitaus mehr als das verdienen. Ja.
Rundfunkbeitrag Premium. Mit Talk ohne Gast. Und sonst auch nichts. Es ist nur die Talk ohne Gast-Pauschale. Genau, also wir nähern uns der Woche, Moritz. Was war los? Wie geht's dir? Wie ist die Stimmung?
Ich bin diese Woche aufgetreten. Das ist mich richtig entspannt. Also ich habe meine Show aufgezeichnet. Ich habe ein Programm aufgenommen, das man sich jetzt bald runterladen kann auf meiner Homepage. Und das Geld wird dann gespendet an so verschiedene Läden, die kein Geld haben, um ihre Techniker und Technikerinnen zu bezahlen. Und Thekenpersonal und sowas. Und dieses Auftreten, es gleicht mich schon echt aus. Also wir sind auch deswegen in Köln, weil wir gestern das einzige Mal aufgetreten sind jetzt dieses Jahr zusammen. Ja, das wird jetzt eine lange Zeit bis März, muss ich sagen. Also gar nicht, weil das auf der Bühne stehen, sondern dieses Nicht-zu-Hause-Sein, dieses kurz durchatmen können und dann wieder zurück in die Verantwortung zu Hause. Das ist schon.
Wie kriegst du die Zeit denn überbrückt jetzt? Also du musst ja wirklich, du bist jetzt bis März zu Hause und hast nur ein, zwei kleine Fernsehsachen, weiß ich. Ist das Zeit jetzt für so ein 10.000-Teile-Puzzle?
Nee, das machen die Kinder ja kaputt. Also mein Job ist es jetzt, zu Hause zu sein bei den Kindern. Ich bin jetzt Vollzeit-Vater und Hausmann einfach bis März.
Das ist ja kein Beruf. Also so müssen wir nicht in die Tasche lügen hier, oder? Das ist ja kein Beruf.
Doch, schon. Also man muss sich das ja so denken, damit man nicht wahnsinnig wird. Also ist ja schon, also wenn ich ehrlich bin, das ist ja anstrengender als jeder Beruf auf der Welt. Aber das ist halt schlecht bezahlt. Du kriegst halt 300 € Kindergeld im Monat. Das ist nicht gut.
Okay, aber gibt es so Ruhemomente oder ist es einfach immer Vollzeit stressig, weil jemand schreit oder was will?
Nee, wenn die abends schlafen, ist super. Also den Tag über gibt es auch nochmal vielleicht einen Ruhemoment, aber dann räumst du halt auf. Also nee, du stehst auf um 6 und die Kinder gehen schlafen um 7:30 und da gibt es jetzt keinen Ruhemoment. Ah, wobei doch, wenn die zwei Großen im Kindergarten sind und der Kleine schläft, dann hast du so eine Dreiviertelstunde. Aber dann machst du halt, also der Ruhemoment ist halt geil. Ich kann die Küche machen, ohne dass jemand stört. Und das ist ja nicht in meinem Sinne ein Ruhemoment. Ruhemoment ist ja, jetzt lese ich mal was. Ja, geht ja nicht. Ich mag ja erstmal Staubsaugen ein bisschen.
Und Staubsaugerroboter?
Kann ich nicht. Er hat zu viel Macht dann. Ich trau dem nicht. Das ist ein Roboter. Dann ist ein Roboter in meinem Haus. Und klar, auf der Verpackung steht, der Staub nur saugt. Ja, aber keine Ahnung, was der noch macht. Vielleicht hört er mich ab und dann gibt er das weiter. Das mache ich nicht.
Aber wirklich nicht?
Ich trau dem nicht.
Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du so technisch skeptisch bist, weil ich finde das ja mega geil einfach. Ich hatte jetzt so einen Staubsaugerroboter, der schafft ja richtig was weg. So im Urlaub, in so einer Airbnb-Wohnung hatten wir das. Ist schon schön. Du machst da an und dann, vor allen Dingen ist es auch so das Gefühl, die Wohnung wird bewacht von ihm. Du machst wirklich so die Tür zu, machst du nochmal an, der fährt so seine Runde und sagt tschüss, bis später. Es ist wie ein Haustier, nur ein sehr sauberes Haustier. Also es ist minushaarig, weißt du?
Nee, ich vertraue diesem Technikkrams nicht. Es gibt ja auch so Leute, die jetzt schon diese Internet-Kühlschränke haben, ne? Die dann irgendwie sagen, ja, oh nein, jetzt du musst das und das noch einkaufen. Dann kriegst du eine Nachricht, dass das und das, dass die Milch alle ist. Und da denke ich auch immer, ja, aber das ist ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht hat dieser Kühlschrank einen Werbevertrag mit Oettinger Pizza, ne? Und darum kriegst du die Nachricht, du brauchst eine Oettinger Pizza.
Oettinger Pizza?
Oder wie heißen die denn?
Du meinst das Bier, ne? Du hast schon wieder Brand, Moritz. Du hast schon wieder richtig Bock auf ein kleines Ötti.
Wie heißt denn diese? Dr. Oetker. So, dann haben sie Werbevertrag. Dann kriegst du dann auch die Nachricht, du kaufst...
Oder Wagner.
Du hast so einen Pizzamann, ja. Pizzafrau. So, und dann kaufst du es irgendwie und irgendwann merkst du, weißt du, du hast dich so darauf verlassen, dass er recht hat. Und dann hast du einfach 46 Pizzen da im Kühlfach und merkst, oh nein, was mache ich mit den 46 Pizzen? Ja, wurdest ausgetrickst. Das sind die Roboter, die tricksen uns aus. Was weißt du denn, ob der wirklich Staub saugt oder ob der vielleicht einfach auch ein bisschen Dreck macht, um sich selbst zu rechtfertigen? Weißt du, wenn du in der Wohnung bist, dann saugt er alles ein. Sobald du die Tür zumachst, spuckt er das alles wieder auf den Boden. Damit, wenn du zurückkommst, sagst, oh nein, ich glaube, ich muss den Roboter wieder anmachen. Ja.
Ey, ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, die alle 2 Jahre gezeigt wird. Dieser Kühlschrank, der Sachen bestellt. Das ist irgendwie seit 20 Jahren. Läuft es in irgendwelchen dritten Programmen, gibt es dann einen Spieler, ich melde mich hier live von der IFA, jetzt neue Kühlschränke. Und niemand kauft den Scheiß. Also es ist ja technisch jetzt schon möglich, ist alles da. Niemand hat da Bock drauf. Es ist sowas, was sich nicht durchsetzen will. Wie QR-Codes übrigens. Wo auch so seit 20 Jahren diese nervigen Codes sind, wie beschreibt man QR-Codes für Leute, die QR-Codes nicht kennen?
Es ist wie so ein sehr aufwendiger Barcode. Es ist so ein weißes...
Schlechtes Mosaik.
Ja, es ist so ein weißes Viereck und dann ist da einfach sinnlos schwarz so Kästen drauf geballert.
Ja, genau.
Und die sollen ja, die waren ja mal ein Hit. So vor 20 Jahren dachte ich mir, geil, das ist die Zukunft. Ich verstehe es nicht so richtig, aber das wird bestimmt kommen. Und da haben Leute wirklich gedanklich sozusagen schon ihre Aktien investiert. Gesagt, ja, das wird das neue große Ding. Und dann nutzt es einfach keiner. So ein Minidisc-Effekt, wo sich alle denken, nee, das ist einfach irgendwie, verstehen wir nicht, machen wir nicht.
Ja, ich glaube, also du musst halt das Handy rausholen, dann musst du diese QR-Code-App wiederfinden. Richtig. Keine Ahnung, wo die jetzt noch war. Ja. So, und dann, nee, das machst du nicht. Und das ist irgendwie auch assig. Was man bräuchte, wäre, du bräuchtest so ein Touch-Ding. Da ist so ein QR-Code und dann fährst du den, drückst du da rauf und dann wird das automatisch auf dein Handy gemacht. So, das würden Menschen wahrscheinlich machen. Oder wenn man so eine Internetbrille irgendwann hat, dass du dann nur raufguckst, blinzelst und dann siehst du das. Aber dieses, ich hole mein Handy raus, Ach, die habe ich irgendwann gelöscht, diese. Ja, muss ich mir erstmal so eine QR-App. Genau. Weil gestern waren wir noch was
drin. Jetzt ist es nämlich, diese, vielleicht kriegt der QR-Code durch Corona nochmal den entscheidenden Drive, den es braucht, um so, ein Massending zu werden.
Ja, weil gestern zum Beispiel gab es bei uns, als wir noch was trinken waren nach der Show, es gab keine Speisekarte, sondern du musstest da auf diesen QR-Code eingeben und dann hast du die Speisekarte auf dein Handy bekommen. Aber was für mich dafür hieß, ja, dann habe ich ja keine Speisekarte, ja, dann bring mir halt was. Die Verteilung ist, du bringst mir die Speisekarte und ich sag, was ich haben will und nicht, hier ist da, scan den Tisch und dann sagst du mit, nee, das mach ich nicht, sehe ich nicht, dann bring mir halt irgendwas, mir scheißegal.
Ja, ich bin da auch nicht so ein Fan von. Ich
hasse Technik.
Du hasst Technik? Ja. Nee, ich kann mich da schon begeistern für Technik. Ich gehe auch gerne mal durch den Mediamarkt und lass mich einfach inspirieren. Jetzt ohne Spaß, wirklich wahr. Also ich gehe dann wirklich manchmal, wenn ich so denke, was mache ich, habe jetzt so eine halbe Stunde, ich bin am Bahnhof, da ist ein Mediamarkt, ja, oder ein Saturn, was übrigens das Gleiche ist, denke ich mir, nee, da gehe ich mal rein und guck mal und lass mich inspirieren. Und dann stehe ich vor so Plasmafernsehern, die haben dann 8K und da kann ich mich dann irgendwie für begeistern. Dann stehe ich davor und denke, boah, krass. Und dann gucke ich auf den Preis und denke, boah, das ist aber teuer. Und dann kann ich mich wirklich begeistern, auch für hohe Preise. Und ich so, vielleicht finde ich einen, der ist noch teurer. Und lauf dann da so rum. Oh, übrigens, Moritz, ich war jetzt wieder im Elektronikfachmarkt. Tatsächlich, ist mir nämlich neulich aufgefallen. Du gehst gar nicht so gerne auch durch Elektronikfachmärkte. Weil mir ist nämlich aufgefallen, mich stresst es gar nicht so sehr, durch Elektronikfachmärkte zu gehen. Aber mich stresst es ja mega, Kleidungsgeschäfte aufzusuchen. Also da habe ich wirklich einen Puls auf 180 und ich bin so nach einer halben Stunde, habe ich einen Schweißausbruch. Wirklich, ich mag shoppen so gar nicht. Und ich glaube, das liegt einfach am Anprobieren. Also ich probiere einfach nicht gerne Sachen an. Ich hätte das gerne so einfach, das ist M, geil, nehme ich. Oder L, sind wir ehrlich. Ne? Und muss ja nicht in die Tasche lügen. Warum, aber in Elektronikfachmärkten komme ich runter. Warum? Ich glaube einfach, weil ich nicht anprobieren muss. Ich kann die Waschmaschine einfach mitnehmen, muss nicht reinsteigen.
Ja, aber du kaufst es ja auch nicht. Du guckst ja wirklich nur von...
Ist Window-Shopping.
Ja, und du kaufst so Träume. Also du kaufst ja nicht, du gehst ja nicht wirklich, du bist ja nicht in Kassel, hast du eine halbe Stunde, dann gehst du in den Saturn und denkst dir, oh, ich nehme mal diesen 2.500 Euro Plasma-Bildfernseher mit. Nee, du guckst das nur und denkst, ja, Mensch, und dann gehst du wieder raus. Du gehst ja nicht mit der Erwartung von, ich brauche was. Weil ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, oh, ich brauche jetzt so einen neuen Mixer, ne, oder eine Kamera oder sowas, und dann gehst du zu Saturn und dann merkst du, oh Gott, die haben 60 verschiedene Kameras. Das würde dich auch stressen wahrscheinlich.
Nee, ich habe jetzt nämlich wirklich was kaufen müssen. Drucker. So, ich habe festgestellt, erst im Nachhinein, ich hatte eine extrem problematische Beziehung zu meinem Drucker. Und da hat sich, wirklich, da hat sich über die Jahre bei mir richtig was aufgestaut. Wie so eine Ablagerung. Ich habe gehört, Eierschalen beispielsweise. Wenn man viele Eierschalen isst, das kann der Körper ganz schlecht abbauen. Das dauert Jahre. Ja, und die lagern sich dann im Magen an. Und so ging es mir mit meinem Drucker.
Wer isst denn Eierschale?
Das habe ich mal von jemandem gehört. Ich weiß auch nicht warum, aber das war wohl ein richtiges Problem. Das musste operiert werden.
Ja, dann ist mein Tipp hier nochmal für die Verbraucher und Verbraucherinnen da draußen. Hört auf, Eierschale zu essen. Eierschale ist das, was man abmacht.
Das ist, glaube ich, man ist einfach, wenn man so gierig ist. Nein, dann ich denke, ach komm, was soll das denn? Das schadet doch nicht.
Das ist doch, am Ende ist das doch wie Kiwi.
Ja. Ja. So, Eier sind Hühner-Kiwis im Grunde genommen.
Ja, muss man so sagen, rasierte Kiwis eigentlich. So, auf jeden Fall, also, was soll ich sagen? Genau. Also, die Wut auf den Drucker hat sich abgelagert in mir wie Eierschalen im Magen. Und es ist peu à peu angewachsen und ich habe gar nicht gemerkt, dass es soweit ist, bis ich vorgestern auf meinen Drucker eingeschlagen habe. Aber wirklich doll. Also ich habe ihn kaputt gemacht. Er hat so eine Klappe und ich habe einfach die Klappe abgerissen und auf ihn eingeschlagen, weil ich mir gedacht habe, so nee, er hat mir nach und nach den Dienst verweigert. Ich hatte immer nur Probleme, immer Papierstau, nach 3 Seiten musste ich immer nochmal rumruckeln. Ich hatte mittlerweile so ein System, wie man da rumruckelt, weißt du, ich wurde irgendwann untertan dieser Maschine, die soll mir ja dienen, habe ich mir gedacht. Dann ging irgendwann das WLAN nicht, ich konnte nicht übers WLAN drucken, dann habe ich nur noch mit USB gedruckt. So, dann ging so und dann ging das auch nicht mehr und dann habe ich gedacht, so, ich mache hier schon alles, ich richte gerade mein Leben um diesen Drucker ein, ja. Ich baue hier quasi eine Rollstuhlrampe für den Drucker, ja, und versuche den hier irgendwie ins Leben zu integrieren, aber es ist eine fucking Maschine. So, und da bin ich dann ausgerastet. Da habe ich gedacht, so, nee, ich verliere jetzt hier gerade die Kontrolle. Und ich habe den kaputt gemacht und ich war danach einfach nur noch glücklich.
Ja, aber das ist ja wirklich, also so führen auch Menschen Beziehungen. Das ist das Problem, wenn du eine Beziehung anfängst mit jemandem, mit dem du nicht zusammen sein willst. Und du denkst, okay, ich stehe jetzt hier, das zwischen uns klappt nur, wenn ich so nicht bin. Okay, dann bin ich nicht so. Dann verändere ich das auch noch. Alles klar, damit das hier funktioniert, verändere ich das auch noch. Und irgendwann bist du nur noch wütend. Ja. Und dann schlägst du irgendwann auf deinen Partner ein, genau, und machst ihn kaputt und bist dann nur noch glücklich.
Ja, Also so war die, zumindest die Beziehung zu dem Drucker. Das war eine mittelmäßige Beziehung. Jetzt merke ich es gerade. Das war diese mittelmäßige Beziehung. Das war nicht der ideale Drucker für mich. Das war auch so ein Farbdrucker. Völlig überkandidelt für mich. Ich brauche keinen Farbdrucker. Ach cool, willst du das? So vor allen Dingen, der druckte nicht, wenn eine Farbe fehlte. Ich will einfach nur Texte ausdrucken, ja, schwarz-weiß. Ja, blau fehlt. Das ist mir doch scheißegal, ob blau fehlt. Ja, und ich habe schon mehrmals, und das hat sich wirklich angedeutet, in den letzten Wochen habe ich schon häufiger mal auf ihn eingeschlagen. Wirklich wahr. Und jetzt, ich habe wirklich die Klappe abgerissen. Ich habe gesagt, du Scheißding. Ich habe richtig rumgebrüllt. Und dann habe ich diesen kaputten Drucker gehabt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch was zum Verschenken.
Schön, dass ich bei Kleinanzeigen und also mal ein bisschen Drucker zu verschenken. Ohne Klappe, aber wie neu.
Genau, so tatsächlich habe ich geschickt, ja, müsst ihr mal gucken. Für, weißt du, die berühmte Anekdote für Bastler.
Bastler.
Dann habe ich einen kleinen Basteldrucker zu verschenken. Hat aber auch direkt einer mitgenommen, hat er sich gefreut. Ja, und ich war dann, dieser Drucker war raus und ich musste aber dringend, ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, manchmal habe ich so Obsessionen, dass ich jetzt dringend einen neuen Drucker brauche. Also bin ich sofort zu Saturn gefahren und habe mir einen neuen Drucker gekauft.
Das ist auch das Ding für Leute, die keine Kinder haben. Die haben dann wirklich, du bist aber warst ein bisschen froh, dass du auch ein Ziel hast für die nächsten 2 Stunden und so eine Aufgabe, die man schnell bewältigen kann. Ich brauche einen neuen Drucker, ich fahre dahin, ich so meinen aus, ich kaufe das, ich komme zurück. Ich habe endlich mal einen Drucker, bei dem ich mich nicht aufregen muss nonstop. Ah, Erfüllung im Leben.
Genau, das war super und das war dann wirklich so, dann habe ich, wieso kann man Drucker denn nicht so bauen, dass die sofort gehen?
Ja, aber also ich habe so einen Drucker, ich weiß gar nicht, oder meine Frau hat einen Drucker in die Beziehung mitgebracht, im Grunde genommen, wie andere Menschen Kinder mit reinbringen. Der klappt immer, der druckt unheimlich schlecht, aber er druckt immer.
Ja, genau, und ich nie möchte einfach, ich denke mir so, nein. Das ist wirklich die Klimaanlage, falls ihr so ein Brummen hört, so, das ist eine Klimaanlage, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen exzentrisch ist. Wir nehmen hier gerade auf in einem Studio von einem Fernsehsender und das ist natürlich, irgendwann gefärbt das ab auf die Gegenstände, ne? Die Mitbewohner.
Ja, die kriegen hier alle, du merkst, ja, die haben das Gefühl, die sind schon, das ist eine Klimaanlage, die ist in einem Raum und das ist nicht irgendein Raum, hier sind große Dinge passiert, hier sind große Verträge unterschrieben worden. Und jetzt Stück für Stück, das ist wieder ein Drucker, wird so ein bisschen spleenig, so, ja, genau. hat so Eigenarten, aber alle akzeptieren das, weil, ja, das war die Klimaanlage, die damals schon Max Herre hat die doch gekühlt, als ja hier, der genau. Gottschalk, der hat doch schon geschwitzt in diesem Raum.
Ja, genau. Ja. Das war ein Klima der Angst eigentlich. Ja. Und die musste das immer reinigen, die Anlage. So, und dann saß ich da mit dem neuen Drucker und da habe ich erstmal die Krise gekriegt, weil das war jetzt natürlich ein Impulskauf. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht so informiert, ne? Und dann merke ich auf einmal, dieser Drucker hat gar kein WLAN. Und ich denke mir, wir sind doch aber im Jahr 2020. Der soll doch aber bitte WLAN, oder? Also ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt.
Aber das ist die Frage, nach was hast du gekauft? Nach Preis? Weil natürlich gibt es...
Nee, nach da! Ist es da? So, also da waren 4 Drucker, so 3 von der Marke, die ich nicht mag. Kennst du es nicht? So, manche Marken, die mag man nicht so.
Ja.
So, es gibt diese eine Marke, die ich nicht mag bei Druckern, die kaufe ich nicht. So, und dann gab es nur noch einen von einer anderen Marke. Ja, so, dann nehme ich den halt.
Ja, aber jetzt hast du ja, also du hast nicht mal durchgelesen. Also das Ding.
Nein, natürlich habe ich nicht durchgelesen. Ich habe mich ja auch auf das Fachpersonal, das ist eben offenbar kein Fachpersonal war, dass die ungeschulten Leute, die da rumlungern in den Uniformen, habe ich mich verlassen.
Ja, aber das ist so dein Style. Du gehst irgendwo hin und du hast im Kopf eine Liste von, ja, das und das, das will ich ja. Und dann gehst du da hin und dann nimmst du was, guckst du nicht an, was das ist, sagst auch niemandem, was du suchst, sondern der sagt, ja.
Nein, ich habe gesagt, ein Drucker.
Ja, genau. Und dann kriegst du einen Drucker mit und dann nimmst du den nach Hause und dann merkst du, ja, überhaupt kein WLAN. Ja. Und dann regst du dich auf, weil der Drucker keinen WLAN hat. Nicht darüber, dass du nicht vorgeguckt hast, ja, hat der eigentlich WLAN? Oder dass du einen Verkäufer oder eine Verkäuferin gefragt hast, hat der eigentlich WLAN? Sondern du hattest im Kopf...
Ja, ich hatte im Kopf, wir sind im Jahr 2020. Wusste ich ja nicht, dass wir hier eine kleine Zeitreise machen. War das so ein Nostalgie-Saturn oder was? Weißt du, ja klar, also kaufen Sie einfach Produkte aus dem letzten Jahrhundert.
Du hattest einfach im Kopf, ich will, dass da WLAN ist. Ja. Und dann hast du das niemandem gesagt. Ja. Und dann hattest du den Drucker und hast du gemerkt, es kann doch nicht sein, dass meine ungeäußerten Wünsche nicht automatisch in Erfüllung gehen. Das kann doch nicht, muss ich mich jetzt selber darum kümmern oder was? Und die Antwort ist, ja, musst du. Du musst dich selber um dein eigenes Glück kümmern.
Ja, man merkt so richtig, wie du durchtherapiert bist. Du hast schon diese Therapeutensprache drauf. Das mag ich ja gar nicht. Okay, ich gebe zu, es gibt ein bisschen magisches Denken, das stimmt, aber ich dachte wirklich, alle haben WLAN. Also wirklich, ich dachte wirklich, also da muss man nicht nachfragen. Es ist so ein bisschen so wie, und ist der mit Strom? Also ich wusste nicht, dass es das noch gibt.
Ja, ich muss zugeben, also unser Drucker ist, glaube ich, 11 Jahre alt. Ja, auch WLAN.
mich einfach nur wütend. Ja, und dann habe ich natürlich auf den neuen Drucker eingeschlagen. Also, und jetzt möchte ich dazu überleiten. Ja, und es wäre jetzt wohl für Bastler.
Drucker abzugeben.
Ja, ohne WLAN. Ja, das lief jetzt nicht. Nein, Quatsch, ich habe natürlich nicht auf den eingeschlagen, den gibt's natürlich noch. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, aber das ist irgendwie so ein Drucker, das ist ein bescheidener Drucker, der muckt nicht rum. So, das ist ein einfacher, der ist auch ohne Farbe. Und dann mache ich das jetzt eben mit USB. Das ist okay.
Ich habe auch nie verstanden, was das mit Farbe soll. Weil ja, die können dann farbig drucken. Aber es sieht ja, wenn du irgendwas professionell, was einigermaßen gut aus farbig druckst, dann machst du das ja sowieso nicht zu Hause. Ja. Also niemand hat einen Drucker zu Hause, der richtig gut druckt in Farbe. Ich habe nie verstanden, warum es überhaupt
Farbe Was macht man denn überhaupt Farbe? Also für Kinder eine Einladung, eine Geburtstagseinladung ausdrucken.
Nee, die bastelst du ja auch selber.
Weil wofür braucht man denn überhaupt Farbe? So, nee, ich weiß wirklich nicht, wofür man Farbe ausdruckt.
Ich bin ganz ehrlich, mir fällt nichts ein, wo ich privat, also das ist ein Privatdrucker. Also ich habe keine Ahnung, wofür ich privat farbige Druckdinger, Druckerzeugnisse von irgendwas bräuchte.
Ja. Ja, die Fotos ausdrucken oder so macht man ja auch nicht.
Machst du ja nicht. Nee. Da gibt's ja Läden, die Fotodrucker haben.
Ja.
Weil druck du dir mal ein Foto aus auf deinem Recyclingpapier, sieht ja nur traurig aus.
Ach, hast du Recyclingpapier? Boah, nee, da hast du nicht Recyclingpapier, oder? Hast du dieses Graue oder was? Also, er kann, also wirklich, Moritz, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Also, wirklich, das ist wirklich so ein Jesus-Komplex von dir. Hast du das?
Aber warum denn nicht? Also, ich meine, es gibt.
Dieses graue Scheißpapier, das so aussieht wie Öko-Klopapier oder was?
Ja, wofür brauche ich denn weißes Papier? Ich druck darauf was, man Text oder.
Ja, um sehen zu können. Schwarz auf weiß, du sagst ja nicht grau auf weiß, sagt der Volksmund nicht. Der Volksmund ist nicht so öko wie du.
Nee, es ist schwarz auf grau, sieht man genauso gut, aber ein bisschen stilvoller aus.
Das sieht doch nicht stilvoll aus, das ist ja wirklich, das ist wie diese Papiertücher, die man hat.
Das ist ungefähr so, als würdest du jemanden sehen in einem weißen T-Shirt und denken, ja, du bist der, wenn wir den Film, wärst du der Erste, der getötet wird, weil das Blut auf deinem T-Shirt so gut aussieht. Weißt du, das sind Leute, die streichen sich die Küche weiß, das sind Versager. Und dann gibt es Leute, die streichen sich die Küche so ein dezent helles Grau und man denkt, stilvoll.
Ja gut, das sehe ich ein. Aber da sind wir ja bei einem ganz anderen Thema.
Papier ist ja die Rauffasertapete deiner Textur.
Moritz, ich glaube, da können wir nicht zusammen. Aber wir sind im richtigen Genre auf jeden Fall zu Hause. Ja, das ist wieder die exzentrische Klimaanlage. Ich habe auch gedacht, dadurch, dass ich sie ausmache, hört sie auf, laut zu sein. Aber geil. Also dann mache ich sie auch wieder an. Also sie denkt sich auch so, nee. Also ich kriege noch mit, was hier gemacht wird. Dann machen wir sie wieder an. Wir kommen zu den Lifestyle-Tipps.
Oh.
Beauty Fashion Food mit Till Reiners.
Ich habe einen Lifestyle-Tipp. Das ist eigentlich ein klassischer Lifestyle-Tipp. Und zwar ist jetzt seit Jahren schon ein Trend, der eigene Duft. Ich habe jetzt gestern einen Freund getroffen in Köln und der hat geheiratet und da gab es zu der Hochzeit den Hochzeitsduft. Den hat er selber gemixt. Und das finde ich total gut. Das finde ich aber auch für andere Veranstaltungen fantastisch.
Also er hat sich ein Parfum kreieren lassen und jeder Gast, der da ist, kriegt dieses Parfum, ja. Oder was?
Ja. So ein Pröbchen, so ein kleines Pröbchen. Und es wird auch so ein bisschen in die Luft gewedelt wohl, denn das ist, was, wie sagte er so schön, Gerüche sind so ein Erinnerungsmagnet.
Stimmt ja. Das ist ja mega geil. Da bin ich ganz ehrlich. Also das hätte ich ja gerne für meine eigene Solo-Show, dass da jeder, der da reinkommt, das bekommt und das auch drauf machen kann und denken kann, ja, das war echt lustig.
Ja, also das ist wirklich, oder? Ja. Und du kannst es dann selber bestimmen dann offenbar. Also da ist dann irgendwie so Goldampfer und Hirse oder so mischen. Ich weiß nicht, was Goldampfer ist. Aber so, ja, ich habe irgendwann mal ein Wort aufgeschnappt. Aber irgendwie... Und Lavendel oder whatever. Und die werden dann zusammengemischt. Und dann hast du dann, ich habe so Bock drauf. Auch für einen Urlaub habe ich mir schon gedacht. Übrigens ein Tipp auch von mir für einen Urlaub. Ein eigenes Urlaubsduschgel. Das hast du nur für einen Urlaub. Und dann 2 Wochen später packst du das Duschgel nochmal aus. Und dann weißt du, ach ja, so roch der Urlaub.
Das ist eine richtig gute Idee. Weil du hast immer, jeder hat so Gerüche und du erinnerst, das hast du sofort eine Verbindung. Ich weiß noch, wie meine erste Zigarette geschmeckt hat. Ich weiß auch das erste Mal, wie es gerochen hat, als ich zu meiner ersten Freundin nach Hause gefahren bin, um das erste Mal mit ihr zu fummeln. Das sind alles so Gerüche, die hat man. Ja, das stimmt, das ist genial. Und das quasi strategisch einzusetzen, in unserem Metier als Fanbindung,
ja.
Das ist richtig klug.
Oder?
Das ist mega geil.
Ja, ich möchte jetzt gerne ein eigenes Parfum machen. Und du musst natürlich dann überlegen, wie riech ich? Wie riecht meine Show?
Du musst ja nicht mal überlegen, wie riech ich, sondern wie will ich riechen? Du hast eine völlige Neuerfindung. Du kannst ja dich ganz neu definieren.
Genau, richtig. Du kannst dich als Duft denken. Ja, dich neu als Duft denken. Wie wärst du als Duft, Moritz?
Ich hätte so eine leichte Lakritznote.
Mhm, sehe ich total. Du bist ja auch so ein Lakritzi, ne?
Ja, ich hatte so eine leichte Lakritznote, so ein bisschen, aber so mehr salziges und so ein bisschen nach Laub. Es ist so mehr salziges Laublakritz. Mhm. Ja.
Bei mir ganz klar die Mango. Ja. Ist für mich die Basis. Ja. Ja, weil ich ein spritziger Typ bin, ein exotischer Typ, ein exzentrischer. Ja, und die Mango ist eine exzentrische Frucht, würde ich sagen. Und dann was drauf, Moritz. Was würdest du denn sagen? Du kennst mich ja gut. Ja, was kommt auf die Mango, jetzt auf die Mango-Grundierung, sag ich mal, noch drauf?
Lotusblüte und Karamell.
Wieso Lotusblüte?
Weil, weißt du, wie das riecht? Es riecht erst, Lotusblüte riecht so ein bisschen, dass du denkst, oh, das ist aber, beim Essen, du atmest es einmal ein und denkst, oh krass, das ist ja penetrant, was ist das denn? Und dann riechst du nochmal und merkst, das ist ja ganz geil, sag mal. So. Ja.
Ja, genau.
Aber es ist erstmal, es ist so verstörend, aber es ist so schön verstörend. Mhm, es ist genau. So ein, ja, es ist wirklich dieses, ich weiß nicht, ob ich das mag, weil ich es liebe, merke ich jetzt.
Ja, ja, ja. Super, danke, das ist toll. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Das ist ein bisschen so wie mit Salzkaramell, oder? Mhm. Wo du dir denkst, so auch so.
Karamell,
oder?
Karamell, dass du irgendwie denkst, so, das ist ein bisschen klebrig, ist fast ein bisschen doll. Aber irgendwie fixt mich das auch an jetzt. Mhm. Ja. Mango, Lotusblüte, Salzkaramell.
Geil. Ja, überlegt mal, was wärt ihr denn für ein Parfum? Das wollen wir euch jetzt hier gerade mal mitgeben einfach. Für die Tasche.
Ja, also auf jeden Fall. Das sollte, jeder sollte für sich wissen, wie er oder sie riechen würde. Ich mache so ein Parfum, das ist ja nur geil.
Ich würde wirklich gerne so ein Parfum machen und wirklich so ein Parfum auch, das ist mein Merchandise, merke ich gerade. Ich habe ja die ganze Zeit schon überlegt, was ist mein Merchandise? Ich mache ein Parfum als Merchandise. Gibt's das auch so ein bisschen Fairtrade, dass man da keine Robben schächten muss? Geht sowas? Weil ich habe immer so das Gefühl, so bei Parfum und so, das ist immer alles ganz schlimm wegen Tierversuchen.
Ich glaube, das Parfum, also das Ding, ich glaube, wenn du das verkaufst, dann muss das schon irgendwie dermatologisch getestet werden und so weiter, aber ich glaube, das weiß ich nicht. Also ich weiß das nicht.
Ja, gut. Ich werde was finden.
Aber ich glaube, du kannst auch Parfum machen, ohne dass du Robben schächten musst. Ja, ich glaube, wenn nur das die Frage ist, denke ich, ja, ist möglich.
Okay, super. Moritz, was haben wir noch dabei in unserem Themenreigen?
Wir kommen zu unserer Kategorie. Herzlich willkommen zu Stiftungswarentill mit Moritz Neumeier.
Ja.
Stiftung Warentill mit Moritz Neumeier.
Wir haben mal wieder etwas für euch getestet. Du hast es gerade getestet, ich teste das schon sehr lange, denn wir testen heute Schwiegerväter.
Genau, und wir wollen jetzt natürlich nicht, also da käme ich an Teufels Küche, unseren Schwiegerväter bewerten, sondern unsere Performance den Schwiegereltern gegenüber, dem Schwiegervater. Jetzt wohlgemerkt, ist nur der Schwiegervater. Ja. Diese Klimaanlage ist auch wirklich wie ein Vater zu uns, der sehr nervt.
Ich glaube, es wird nicht besser, wenn du es immer und immer wieder ansprichst, weil dann, ich glaube, du darfst dir keine Aufmerksamkeit, das ist wie ein Kind, zu viel Aufmerksamkeit. Und dann hört er nicht auf.
Das haben die Leute früher über mich gesagt.
Stachel ihn nicht an, ignoriere ihn einfach, vielleicht hört er auf.
Das ist wirklich so. Das ist so. In der Schule, kennst du den Satz nicht? Lass den Till mal bitte, sonst macht er immer weiter.
Ja, gib ihm keinen Grund.
Schwiegereltern, wir brauchen verschiedene Kategorien, in denen wir unsere Performance dem Schwiegervater gegenüber bewerten. Was würdest du vorschlagen?
Ja, unsere erste Kategorie ist erster Eindruck. Ne? Das ist ja immer wichtig. Der erste Eindruck ist ganz, ganz wichtig. So, die zweite Kategorie ist dann Hierarchie. Denn das entsteht ja aus dem ersten Eindruck, ist ja erstmal das Gefühl von, okay, du weißt sofort, wer steht wo in dieser Hierarchie. Und dann ist es eher so ein Langzeitbild von, was glaubst du, hält der von dir? Jetzt abseits vom ersten Eindruck und abseits von der Hierarchie, was glaubst du, wie viel Respekt bringt er dir gegenüber?
Mhm. Ja. Okay, gut. Ja. Erster Eindruck. Ich fange mal an, ja? Erster Eindruck war, ich glaube, ganz okay. Ich hatte ein Hemd an. Also, ich finde, wenn man ein Hemd anhat, kann man nie so richtig schlecht wahrgenommen werden.
Ja, aber du musst ja sehen, dein erster Eindruck ist, und das ist ja schon auf eine Art wichtig zu sagen, dein Schwiegervater ist Italiener. Das heißt, ihr sprecht nicht die gleiche Sprache. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Also das ist ja nicht nur ein anderer Kulturkreis, sondern ihr habt keine gemeinsame Sprache.
Ja.
Und deswegen ist der erste Eindruck ist ja zehnmal so wichtig.
Ja.
Weil du kannst es ja nicht mal mit einem Witz auflockern, weil du kannst einen Witz machen, aber er versteht ihn nicht.
Genau. Genau. Also ich kann wirklich schlecht Italienisch, immer noch. Und er kann auch wirklich schlecht Englisch. Und ja, da steht man dann so ein bisschen unschlüssig voreinander. Ja, und dann versuchst du natürlich einfach nur nett zu lächeln und die ganze Zeit zu sagen, ja, ich bin nett.
Ich bin der mit deiner Tochter, genau. Ist das okay? Ich hoffe schon. Ich kann dich nicht fragen, ich lächle einfach immer weiter.
Ja, klar. Ja, was willst du machen?
Mama Mia.
Ja, das wäre natürlich das Geilste, wenn ich einfach so komische deutsche Formulierungen dann einfach so einbaue. Habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe mich zurückgehalten, war irgendwie nett. So, hab versucht, nonverbal irgendwie eine gute Vibes zu verbreiten. Und manchmal hat er natürlich meine Freundin irgendwie übersetzt. So, und man merkte so, das war aber irgendwie ganz nett. Und du hast dann gemerkt, mittlerweile ist es ja so, die Schwiegereltern geben sich auch Mühe. Die versuchen ja dann auch irgendwie ein gutes Bild abzugeben. Das hat man auch gemerkt, alle haben sich irgendwie bemüht, alle waren ein bisschen aufgeregt. Aber es war offenbar ein guter Eindruck, weil zum Schluss hat er mich so umarmt. Also es war, glaube ich, gut. Also ich glaube, er hat sich gefreut. Weil er, glaube ich, auch gemerkt hat, so, meine Freundin mag mich irgendwie, die ist irgendwie entspannt, so, die findet mich gut und dann so irgendwie.
Aber der erste Eindruck, glaubst du, war gut. Was glaubst du, waren seine Gedanken, als er dich zum ersten Mal gesehen hat? War es so ein, oh Gott, zum Glück ist das so jemand? Oder war der erste Gedanke, ja, das ist ja wirklich, also kann man Deutscher aussehen? Wirklich, muss ich mich jetzt darauf...
Ja. Nee, also ich glaube, der erste Eindruck ist dann schon so, oh krass, Deutsch. Es ist nämlich, es ist ein richtiger Deutscher einfach. Ich glaube, das haben alle Italiener immer die ganze Zeit über mich gedacht. Also ich habe ja da auch noch so die erweiterte Familie kennengelernt und so. Und ich glaube, das war wirklich so, wow, ist ja wirklich krass aus wie ein Nazi, Alter. Und aber ich jetzt sagen, nicht gar nicht so abwerten, sondern, oh, ist aus wie ein Nazi. Also eher so, man hat da nicht so, ja, also das war ja auch.
Es ist ein bisschen wie, es sieht aus wie ein Nazi, aber du hast nicht sofort im Kopf diese Gräueltaten, sondern die hatten ja wirklich gute Hugo Boss Uniform an, sag mal. Also wirklich gepflegt, schicke Haare, also ja, also ich verstehe, warum der Europa braucht für sich.
Ja. Genau, nee, also eher so, ach, ich glaube, dass sie gedacht hat, ach, stattlich, weil das Positive ist ja auch, das ist ein Klischee, aber das stimmt wirklich einfach, Italiener sind ein bisschen kleiner. Die meisten. Und ich bin relativ groß da. Und das macht erstmal einen guten Eindruck. Und dann kam auch wirklich so jemand an auf einem Familienfest und hat dann irgendwas zu meiner Freundin gesagt und der hat dann übersetzt gesagt, ja, sie hat einfach nur gesagt, dass sie sich gut aussehen findet. so wie so Glückwunsch oder so.
Ja, aber also ist es von deinem Gefühl her, war das dann so in der Gruppe der Italiener und Italienerinnen, die du kennengelernt hast, dass Aussehen auch schon eine gesonderte Rolle spielt? Also ist es schon, weil es gibt dieses Klischee von, ja, die sind aber alle gut gekleidet, geben sich voll Mühe im Aussehen, sind voll schöne Menschen. Und ist es dann so, dass man auch einen lockerer Umgang damit gibt mit dem Thema Schönheit, dass man sagt, ja, das ist schön, ist auch schön, das ist schön, das ist nicht so wichtig, weil das sind wir alle. Wir nehmen das alle so wichtig und deswegen ist es nicht so wichtig.
Nee, es ist einfach wichtig. Ja. Und es ist einfach, und es ist, also fernab des Klischees ist erstmal cool und schön natürlich, ist ja irgendwie gut, wenn Leute sich gut anziehen, so, warum nicht? Und irgendwie Bock haben auf Kleidung und so, warum nicht? Aber ich glaube, es ist dann schon auch irgendwann nervig und belastend und ist, glaube ich, gerade für Frauen immer noch kacke. Ehrlich gesagt. Also das ist schon noch in der Tendenz, nicht bei allen, bla bla, ist es sexistischer und oberflächlicher. Und du hast als Frau, wenn du dich nicht herausputzt, einfach immer geloost.
Ja, okay. Ja, das macht das natürlich sehr anstrengend. Aber dann ist es also auch, also dein Kleidungsstil ist dann für die Schwiegereltern auch ein Kriterium.
Ja, absolut. Ist auch ein Kriterium, würde ich schon sagen. Und es ist einfach zum Beispiel, dünn sein ist in Italien ein crazy Thema. Es ist einfach wichtig, als Frau dünn zu sein. Und es ist irgendwie sehr klar, dass Frauen auch weniger essen und so. Also viel weniger. Auch so diätmäßig, ich muss auf meine Figur achten, weniger. Sowas gibt's da schon, ja. Zurück aber zum ersten Eindruck bei deinem Schwiegervater.
Ja, der war ja ein bisschen vorbelastet. Meinen Schwiegervater habe ich zum ersten Mal live getroffen. Da kannte ich meine Frau so schon 8, 9, 10 Wochen, glaube ich. Und sie war schon schwanger. Und dann habe ich diesen Mann zum ersten Mal getroffen und das fand er nicht so geil.
Nee, natürlich nicht. Du warst der Heini, der es nicht gebacken gekriegt hat, sie nicht zu schwängern. So, du warst also dieser Halodri. Das klingt ja auch alles einfach nur verantwortungslos. Das steht, oder? Das klingt einfach nur nach einem verantwortungslosen Heini, der jetzt meine Tochter geschwängert hat.
Und genau das war ich. Und nicht nur ein verantwortungsloser Heini, sondern seine Informationen waren, ach so, was macht der? Ach, der steht so auf der Bühne und will davon leben. Ach so, und jetzt bist du schwanger. Aber ich kenne euch auch schon seit 10 Wochen. Ja, das ist ja, nee, dann besucht uns doch mal. Ja, das war kein erster schöner Abend. Das war wirklich, eskaliert tatsächlich, weil...
Wirklich eskaliert?
Es wurde eine Stunde versucht, dass man, ja, können Sie ja erstmal ganz neutral kennenlernen. Und dann gab es so einen Funken und dann ist das Ganze explodiert. Und dann ist, aber genau das alles wurde dann auch gesagt. Ich kenne dich nicht, du machst irgendwas mit Kunst und glaubst, meine Tochter damit finanzieren zu können und mein zukünftiges Enkelkind. So, ich habe keine Ahnung, kann sein, dass du die nächste Woche verlässt und dann ziehen die hier ein oder was und ich wollte in Rente gehen, ich muss mir so was kümmern, nachher fahre ich Taxi oder was. Und das war also ein riesiger Batzen, ja, der am ersten Abend mir, wow, in die Fresse getreten wurde, ja.
Und wie bist du damit umgegangen?
Ich hab nur gesagt, nee, also ich verstehe, dass du das glaubst, aber ich liebe diese Frau jetzt schon über alles und auch dieses Kind. Und da brauchst du überhaupt keine Gedanken machen. Ja, hab ich natürlich nicht geglaubt. Gedacht, ja klar, würde ich auch sagen, wenn ich hier an meinem Tisch sitze. Kleiner Assi, du kleiner Schmock.
Also erste Eindruck würdest du eher sagen, so einer von 5 Sternen.
Maximal. Oder auch nur in der Kategorie, wenn, also einen Stern muss ich geben, ja, dann nimm, du Opfer.
Okay. Ja, also bei mir muss ich sagen, schon 4 von 5, das war irgendwie alles, ich glaube, das war nett, aber es ist natürlich die Sprachbarriere. Das ist also geiler, 5 von 5 hast du dann, wenn du sprichst und unterhältst dich und das ist dann nett.
Ja, natürlich. So, Hierarchie.
Ja, du musst ja anfangen.
Jetzt mittlerweile in der Hierarchie sind wir glaube ich, gleichgestellt. Und ich glaube, ich stehe sogar in seinen Augen in so bestimmten Themen, die für ihn wichtig sind, ein Stück drüber. Weil sein ganzer Lebensinhalt ist es, sich für Politik und gesellschaftliche Themen zu interessieren. Und dann liest er so 2 Sachen darüber und dann will er darüber reden. Und weil das mein Job ist, über genau dieses Thema 20 Sachen gelesen zu haben, habe ich halt mehr Wissen. Und dann ist es eher so, dass er was sagt und was fragt und dann erzähle ich, was ich darüber weiß. Und das ist meistens mehr, weil ich muss mich damit befassen und er nicht. Und er liebt es, sich darüber zu unterhalten. Also ich glaube, da sind wir ziemlich gleichgestellt.
Ja, ja. Ja, bei mir, also, nö. Also, gar, also wirklich, das ist also
gar nicht auf Augenhöhe.
Nein, also das ist ja, das Phil nicht auf Augenhöhe steckt, das war auch nie ein Thema. Das ist das Schöne, also es war nie eine Frage, dass ich dachte so, ah ja, vielleicht sind wir so gleich, nö, gar nicht. Also, das findet einfach gar nicht statt, das ist hier mein Haus. Und ja, ich sag dir jetzt, wie das läuft hier. Das ist ja klar.
Das hast du doch sonst in deinem Leben nicht. Also du bist immer entweder auf Augenhöhe oder du hast halt ein Arbeitsverhältnis, wo du sagen kannst, ja, ja, aber ich, also wir machen das so, wie ich das will. Ja. Das heißt, ist das nicht auch mal entspannt zu wissen?
Nein, das ist furchtbar.
Ah, okay. Weil ich dachte,
das ist überhaupt nicht entspannt.
Ich dachte, das ist auch vielleicht mal geil zu wissen, okay, ich kann mich hier einfach unterordnen. Okay, ich habe auch keine Verantwortung, weil, nee, Boss hat gesagt, wir gehen an den Strand. Ja, gehen wir wohl an den Strand.
Ja, genau. Nee, ich finde das, also ich habe gemerkt, ich mag mein Leben richtig gerne, weil ich es mittlerweile so gebaut habe, sehr eigenverantwortlich zu sein einfach und selber entscheiden zu können. Und ich habe einfach nie einen Chef gehabt. So richtig. Und dann merkst du auf einmal, ah ja, das ist so, fühlt sich das wohl an, wenn man einen richtigen Chef hat. Naja, das war nicht ganz so dramatisch, aber es war schon so, es gibt einfach so ein paar Regeln. Ja, ja, du, da gibt's eine Lappensache. Ne? Also da gibt's so verschiedene Lappen zum Beispiel, die man benutzt. Ja, und da gibt's halt eine für den Teller und einen Lappen für das Geschirr und einen Lappen für den Tisch. Und das wird dann einfach gesagt. Ja, und dann einfach so Kleinigkeiten. Ne? Dass man einfach so Gläser dann einfach nach dem Trinken sofort wieder zurückräumt. Das wird dann einfach alles mitgeteilt. Ja. Das gibt's dann schon.
Das ist auch nicht irgendwie, nee, wir haben hier keinen Platz für Kreativität, so, ist ein bisschen ein ganz kreativer Typ, ganz, ganz toll, aber wir haben hier die Lappen und ich habe dir gerade eben schon gesagt, welcher Lappen wofür geht, ne? Ja, hast, genau. hast du auch so Fehler begangen dann?
Ja.
Aber das Absurde ist ja auch, in der Situation ist ja, du begehst einen Fehler, dann sieht dein Schwiegervater das, geht zu seiner Tochter und sagt, sag ihm mal, dass das der falsche Lappen war, weil er kann ja mit dir nicht reden. Ja. Das ist ja genial. Ja. Also das ist ja hierarchiemäßig noch krasser. Das ist ja nicht mal, er sagt was zu dir, sondern über Bande lässt er dir ausrichten, dass du das nicht richtig gemacht hast.
Richtig. Ist das erniedrigend? Ist richtig. Das geil? Richtig. Genau, das war, gut, das war jetzt so in den ersten 2 Tagen, dann, das hat sich dann geklärt. Ich wusste Bescheid, ich habe mir das mehr gemerkt.
Ich kannte ja die Regeln, dann haben wir keine Konflikte.
Ich kannte ja dann die Regeln. Und ich muss sagen, ich bin aber dann ein bisschen, glaube ich, dann habe ich festgestellt, ich weiß gar nicht genau, ich bin dann Auto gefahren, ja. Wir hatten ein Auto und jetzt saß er aber hinten im Auto, ne?
Das ist ja nicht richtig.
Ja, das ist eigentlich nicht richtig, aber es war mein Auto. Und dann habe ich überlegt, wie fahre ich eigentlich Auto?
Oh.
Weißt du, ich habe durch seine Augen gesehen, wie ich Auto fahre. Und dann habe ich mir überlegt, wie möchte ich eigentlich sein als Autofahrer? Weißt du, also was möchte ich ausstrahlen? Also ich möchte hier nicht einfach nur fahren, ich möchte hier kommunizieren. Über das Gaspedal kommunizieren, weißt du? Dann habe ich mir gedacht, wie möchte ich wahrgenommen werden als Autofahrer? Und ich habe gedacht, ich möchte schon als sportlicher Autofahrer wahrgenommen werden. Ja, also einer, der auch mal, der schon ein bisschen das Risiko liebt, aber nicht verantwortungslos ist. Und deswegen bin ich richtig komisch Auto gefahren. Weil du vorhin dann auch gesagt hast, du bist mega nervös. Und ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weißt du, also, hast du sowas auch? Hast du das schon mal gemacht, so dass du überlegt hast, wie fahre ich eigentlich Auto?
Ich habe es beim Auto. Ja, hatte ich doch, habe ich auch. Ich habe das öfter, wenn ich so MitfahrerInnen habe. Ich glaube, bei mir ist es halt eher so, glaube ich, bei Elternsein ist es das Thema. Wenn du auf einmal merkst, okay, du bist jetzt Vater, aber du bist nicht einfach nur Vater, sondern alle gucken dir zu, wie du jetzt gerade Vater bist. Und dann fragst du dich, ja, aber wie will ich jetzt eigentlich, nicht wie gehe ich jetzt mit der Situation um, sondern ja, wie will ich eigentlich mit der Situation umgehen und alle gucken dabei zu. Und das ist so eine Drucksituation. Eigentlich ist das nicht schlecht, weil in unserem Leben das so aufgebaut ist, dass wenn du in der Hierarchie immer oben stehst, du hast ja kein Korrektiv. Wenn du auf einmal in einer Situation bist, wo du merkst, oh ja, ich muss Eindruck machen, dann kommst du automatisch stellen, das zu hinterfragen, ja, aber wie mache ich das eigentlich und wie will ich das überhaupt machen? Also es hat ja schon Vorteile, sich mal unterordnen zu müssen.
Ja, ich habe das auch richtig geschätzt. Das war einfach, nee, das war einfach super. Das hat richtig, das hat einfach total Spaß gemacht. Ich habe dann, als wir zurückfuhren, habe ich gesagt, hat er gesagt, soll ich fahren? Und ich habe gesagt, das ist okay, mach rein. Und dann habe ich aber auch gemerkt, an dem, wie er gefahren ist, habe ich gemerkt, wow, er fährt mega schnell. Er fährt richtig sportlich. Also, vielleicht versucht er auch gerade zu kommunizieren, dann versucht er mir zu sagen, also, du bist ein richtiges Weichei.
Ja, aber du kannst auch anders denken, dass er jetzt auch gedacht hat, ja, jetzt fahre ich mal richtig schnell, zeige ich dem mal, wer der Boss ist, ist zu Hause angekommen, weißt du, alleine in die Küche, seine Frau nachher noch meinte, na, was ist denn los, du bist ja mega nervös, du bist so schnell gefahren, ja, wir sind fast gestorben, aber ich muss ihm mal zeigen, was ich kann. Vielleicht hatte er die gleiche Situation mit seiner Frau, die meinte, hey, nun komm mal runter. Ja, aber für ihn war das voll viel Druck. Genau. Wahrscheinlich war das voll viel Druck, weil er in seinem Leben ist jetzt nie so dominant eigentlich, aber genau. Du bist da. Auf einmal hat er den Druck, die Hierarchie aufrechtzuerhalten.
Ich habe diese Lappensache schon erfunden. Ich weiß auch nicht.
Ich weiß nicht, ich hatte Gelb war für Gläser. Wir haben doch sonst nur einen Schwamm. Für euch beide. Unnötiger Druck.
Ja, also grundsätzlich war das total nett und so. Ich glaube, ich habe mich da auch so ein bisschen reingedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, für den war das gar nicht so ein Ding. Ich glaube, ich war gar nicht so wichtig für den. So, und ich wusste auf jeden Fall, es gab schon Wertschätzung einfach und Respekt dadurch, dass er irgendwann sagte, also wir sind irgendwann falsch gefahren. Es gibt sehr viele Mautstraßen in Italien und wir sind falsch abgebogen und das heißt, wenn du da jetzt an dieser Mautstelle, musst du dann 10 Kilometer geradeaus fahren oder sogar 20 Kilometer, das war richtig scheiße.
Wer ist falsch gefahren?
Ich bin falsch gefahren, weil er oder sie das falsch gesagt hat. Irgendwer hat mir eine falsche Anweisung gegeben. Und also war jetzt nicht mein Fehler, aber es war ein blöder Fehler. Und so, es dauerte also lange, dass wir geradeaus fahren mussten. Und dann hat er fragen lassen über meine Freundin, Till, mein Vater sagt, wärst du bereit, was Illegales zu tun? Und ich dachte, geil, es ist so ein Italien-Moment. Und ich hab gedacht so, wen soll ich töten? Also ich mach's auf jeden Fall.
Natürlich, es geht hier um Familie.
Ja, natürlich, ich mach's auf jeden Fall. Egal was, ich mach's auf jeden Fall. Und ich hab gesagt, sehr gerne.
Sehr gerne, wirklich. Mega gut.
Sehr gerne. Und dann, ja, dann machst du jetzt einen U-Turn. Ja, und dann habe ich einfach einen U-Turn gemacht. Das ist gar nicht so spektakulär, aber es war schon illegal. Also man darf es nicht machen.
Ja, aber einfach auf einer Straße oder was?
Nee, schon an so einer Autobahn-Sache.
auf der Autobahn?
Quasi, ja. Ja.
Die haben keine Abstand. Es klingt jetzt risky, es war frei und so, aber da, also es ist richtig.
Es ist schon für einen Deutschen ein großer Schritt.
Für mich war das so ein bisschen so, ich werde da für meinen Kindern erzählen.
Ja, ich hab auch sofort das Gefühl, mein erster Gedanke ist, ja klar, du siehst, da ist niemand. Ja, aber was ist, wenn ich trotzdem jemanden sehe? Kann ja riesige Konsequenzen haben.
Genau, und es war so ein geiler sizilianischer Moment, wo ich dachte, ja, das ist so, ich glaube, ich bin angekommen. Das war schön. Und dann habe ich auch gemerkt, er hat schon Respekt. Aber er hat so ein bisschen, weißt du, ich habe danach im Nachhinein erst erfahren, wir haben einen Bootsausflug gemacht, er hat so ein ganz kleines Boot, ja. So, und übrigens nicht das Sportboot, ja, sondern das Boot, so. Und er hat nachher gesagt, das hatte ein Loch, und er hat es auch meiner Freundin gesagt, hat gesagt, das ist Till nicht. So einfach so, dann wurde so, wird er nervös.
Ja, und das ist jetzt nämlich die dritte Frage, Gesamteindruck. Also was glaubst du, was ist der Gesamteindruck deines Schwiegervaters von dir?
Ja, also wie ist meine Performance da gewesen? Also ich würde sagen, 3 von 5 oder 4 von 5 Sternen. Ist, glaube ich, okay. Ich glaube, in manchen Sachen kann er mich noch nicht einschätzen, aber grundsätzlich, glaube ich, Respekt und hat auch, also wir haben es ja sonst auch irgendwie versucht, ein bisschen zu unterhalten, sondern auch Respekt für das, was ich mache und so, das findet er, glaube ich, schon ganz cool. Weil er so selber auch so jemand ist, der so ein bisschen eher, hört man jetzt nicht so raus, aber eher so ein bisschen freigeistig ist und so. Und dann findet der das, glaube ich, ganz cool, dass da ist irgendwie so ein Typ, der macht irgendwie so was Verrücktes und das scheint zu funktionieren und da habe ich Respekt vor.
Okay, ja. Ja, ich glaube, ich auch. Ich habe auch so, glaube ich, 4 von 5. Kommt schon hin. Also es ist bestimmt irgendwas, wo er sich denkt, ja, der wäre schon besser, wenn er noch so wäre.
Oder wirklich, weil der erste Eindruck war ja scheiße. Also du hast dich da Stück für Stück wieder rausgearbeitet, ne?
Ja, ich glaube, ein ganz großer Punkt für ihn war, ich bin geblieben. Ja. Also ich bin da geblieben. Es ist für alle klar, ja, ich bleibe. Ich habe 3 Kinder gemacht. Ich bringe genug Geld nach Hause. Ich bin intellektuell in seinen Augen. Mein nicht, aber in seinen schon. Ich bin schlau. Ich interessiere mich für die Gesellschaft. Ich kann diskutieren. Ja, das ist 4 von 5.
Ja. Was wäre das Ideale?
Ich glaube, er würde sich wünschen, dass ich so ein bisschen zugänglicher wäre, was ich einfach nicht bin. Ja. Ich glaube, er würde da sich wünschen, dass ich da noch viel zugänglicher wäre und wir so eine Verbrüderung und sowas haben, aber...
So eine Angelsache.
Ja, und ich glaube, was jetzt auch... Ich fange an und ich glaube, ich bin der Erste in der Familie, der so ein bisschen sich, also nicht gegen sich gegen die Mutter stellt, also gegen meine Schwiegermutter, sondern der einfach zwischendurch sagt, ja, aber das ist Quatsch. Und die Mechanismen, die sie benutzt, um alles, jeden Streit zu gewinnen, so ein bisschen einfach hinterfragt und so ein bisschen, also ich bin da auch der Erste, der sagt, ja, aber warte mal, guck mal, was du gerade machst, ist das und das und das stimmt ja nicht. Und dann gibt es so ein kollektives, er hat an dem Sockel gekratzt, den sie seit 30 Jahren und dann, ich glaube, er findet das ganz cool, dass da jemand von außen kommt und so einen kleinen Dämpfer, also dem Familienchef gegenüber gibt, der er nicht ist. So, das weiß auch jeder und ich glaube, ja, 4 von 5 kommt hin, glaube ich.
Hätte ich gar nicht gedacht, Moritz. Ich dachte, du hast da irgendwie mehr Probleme oder so.
Nee, mir fällt das da sehr viel einfacher, weil ich sofort denke, ja, es ist nicht meine Familie. Also es ist meine Familie, die ich jetzt habe, aber ich habe ja diese riesen Vorgeschichte. Du kommst da ja hin und du merkst in diesem Haus, da ist schon 30 Jahre Geschichte. Da knabbern die alle dran. Jeder hat seine Rolle. Ja, ich nicht. Ich muss halt, ich kann davon.
Du kannst dich wie das Parfum nochmal ganz neu erfinden.
Ganz genau. Ich kann mir das eigenen Duft auftragen. Ich kann da meine eigene Marke setzen. Mach ich wirklich, ab und zu pisse ich in die Vase. Einfach nur. Ja. Ich war hier, ne? Wisst ihr Bescheid.
Bitte nie entlernen, bis ich wiederkomme. Vielen Dank. Das ist eine richtig, richtig komische Machtgeste. Und hier ist mein Urin, bewahr das bitte auf, bis zum nächsten Mal.
Ja, nur mal um zu gucken, wo die Hierarchie ist, ne? Einer ist der Pisseträger und ich bin's nicht, Freunde.
Moritz, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende des Podcasts. Ich möchte es hier so ein bisschen anmoderieren, dass man langsam so weiß, dass es nicht so abrupt endet, weißt du?
Ja, wir können nochmal jeder einen Tipp raushauen. Du hast es immer gemacht, du hast es immer automatisch am Ende gemacht. Ich finde das eigentlich ganz schön, am Ende nochmal einen Tipp rauszuhauen. Hast du einen Tipp?
So einen grundsätzlichen Tipp, meinst du?
Was hast du gesehen in den letzten Wochen, wo du denkst, Alter, das müsst ihr alle gucken, lesen, hören?
Nee, habe ich gar nicht so. Hast du was?
Auf jeden Fall. Netflix, gibt mir viele andere Anbieter, aber das gibt's nur auf Netflix. Es ist The Social Dilemma. Und das ist, du liest, also die Beschreibung ist, ja, es ist jetzt so eine Dokumentation darüber, was Social Media mit uns macht, warum das nicht cool ist und man denkt, oh Gott, ja, muss ich mir das angucken? Ja, auf jeden Fall. Es ist mega interessant. Weil interviewt werden vor allem diese ganzen Leute, die das gebaut haben. Also die Typen und Frauen, die Facebook gemacht haben. Die Typen und Frauen, die Instagram gemacht haben, die TikTok nicht, aber Pinterest gemacht haben und Twitter und sowas. Und die alle da sitzen und sagen, wir hatten so gute Intentionen dahinter. Und das ist alles, das was Social Media ist und was alle vielleicht schon so ahnen, aber nicht so wahrnehmen ist, das macht alles kaputt. Es macht die ganze Welt kaputt. Es gibt richtig tolle Sachen, die soziale Medien machen können. Und es vernichtet Menschen und es macht Menschen zu einer Ware. Und der schlauste Satz daraus war, wenn du für das Produkt nicht bezahlst, dann bist du das Produkt. Mhm. Wenn Facebook umsonst ist, dann weil Geld damit verdienen mit dir und deiner Aufmerksamkeit. Und wenn man sich diesen Rattenschwanz dahinter anguckt, also ich habe das gesehen und habe gedacht, wäre ich jetzt privat auf sozialen Medien, ich würde es jetzt löschen. Dann habe ich kurz überlegt, vielleicht lösche ich trotzdem meine sozialen Medien. Und dann habe ich gedacht, nee, ich müsste meinen Agenten erst kurz anrufen und der würde sagen, bist du eigentlich völlig bescheuert? Aber ich habe sofort gemerkt, okay, ich muss meinen eigenen Konsum von Sachen, habe ich sofort umgestellt.
Wie hast du das gemacht?
Ich habe die Facebook-App gelöscht. Ich habe alle Sachen für tagsüber gesperrt, bei denen ich weiß, ja, ich habe einen Automatismus entwickelt, dass ich mir das angucke, obwohl ich in dem Moment weiß, das interessiert mich nicht, aber es ist der Automatismus. Ich gucke jetzt hier auf diese Seite, ich drücke jetzt auf diese App. Also habe ich die App entweder gelöscht oder ausgeschaltet, weil ich weiß, ich kann sie dann mit ein bisschen Umstand wieder einschalten, wenn ich sie wirklich brauche, aber ich versuche diesen Automatismus, den ich habe, zum Handy zu greifen und das zu machen. Nur weil ich gerade kurz einen Leerlauf habe, das zu machen. Und ich überdenke meinen eigenen Auftritt in den sozialen Medien.
Was heißt das genau?
Ich bin bekannt geworden in sozialen Medien mit moralischen Videos und mit Meinungsmache und Empörung zu einem Thema auslösen. Das werde ich alles nicht mehr machen. Ich werde.
Wieso?
Weil das ist, also was am ehesten funktioniert, oder was die Aufgabe ist von Facebook und den ganzen anderen, von Google, von YouTube ist, Menschen möglichst lange da zu behalten, damit die möglichst viel Werbung an dich verkaufen können. Oder dich an die Werbeindustrie verkaufen zu können, damit die möglichst viel Geld darin investieren, dass ihr Produkt dir gezeigt wird. Und die haben rausgefunden, wenn du was Positives zeigst, dann bleiben die Leute kurz. Wenn du schaffst, dass sie wütend werden oder ängstlich oder moralisch oder empört, dann bleiben die doppelt so lange. Ja, dann machen wir das. Und am Ende des Tages gibt es dann ja, Völkermord in Myanmar, weil, ja, aber die haben auch wirklich viel Geld dafür bezahlt, dass wir die aufgehetzt haben auf Facebook. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich will nicht Teil des Ganzen sein. Ich habe keinen Bock, Leute dazu zu bringen, sich meine Videos anzugucken über Moral. Und am Ende gewinne nicht ich, gewinne auch nicht die, sondern gewinnt eine Firma, die dementsprechend mehr Geld in Facebook pumpt.
Also willst du dann nur nettere Sachen machen, meinst du?
Ja, ich will Sachen machen, bei denen der Effekt, dass die dabei bleiben, der gleiche ist. Und klar, Werbung kriegt Geld, aber ich will, dass sie ein gutes Gefühl haben. Ich will, dass Leute das bei Instagram sehen und danach denken, ja, da habe ich kurz gelächelt drüber. Das reicht, mehr brauche ich nicht.
Ja, ich fände es so geil, wenn es da irgendwann mal so einen Bewusstseinswandel gäbe. Also vielleicht werden wir es nochmal in den nächsten 10, 20 Jahren haben, dass Leute irgendwie checken, es ist total wichtig, Kindern beizubringen, überhaupt Menschen beizubringen, aber bei Kindern kann man ja ansetzen. Wie funktioniert das? Also wie funktioniert Social Media? Ja, wie kriege ich? Ja, was macht das mit dir? Und auch so irgendwie so eine einfach Medienkompetenz. Ja. Also Tom Bura hat zum Glück irgendwann mal hat was Kluges gesagt und hat gesagt, so, ja, viele sind auch gar nicht mehr in der Lage, einen Kommentar zu unterscheiden von einem Bericht. Ja. Also die checken gar nicht, dass wenn jetzt jemand in der Tagesschau kommentiert und dann macht die Tagesschau dann beispielsweise so einen Share-Pick irgendwie bei Instagram und dann sagt dann Georg Restle oder sowas, dann ist das seine Privatmeinung, das ist die Privatmeinung von Georg Restle, von der Tagesschau geäußert. So, das ist so, und da können einfach, es gibt noch 80 weitere Mitarbeiter, die alle eine andere Meinung haben und die in einem Kommentar das auch sagen können. Und es ist so krass, dass Leute das gar nicht mehr auseinanderhalten. Oder auch so, auch diese Satire-Sache. Ne? Wo ich auch selber sagen muss, ja, okay, da bin ich neulich auch selber mit reingefallen und so. Aber dass viele Leute das irgendwie eins zu eins nehmen, das ist alles.
Nicht, wir haben das ja nicht gelernt. Also es gibt ja dieses Internet und jetzt fängt man an zu sagen, vielleicht sollten wir Jugendlichen und Kindern nochmal erklären, wie das funktioniert. Weil bis jetzt sind wir alle aufgewachsen. Niemand weiß, wie das ist. Niemand kann das unterscheiden. Niemand weiß, was ist Fake News, was ist nicht Fake News. Also es ist einfach alles da und es hat sich niemand darum gekümmert. Und das Interessante ist, dass alle diese Entwickler und Entwicklerinnen, die gesagt haben, die wurden am Ende gefragt, ja, ihr habt Kinder, was ist mit Social Media? Und alle meinten, nee. Also meine Kinder dürfen das nicht. Fertig. Die App, die ich gebaut habe, Instagram, nee. Wenn die 16 sind, ja, vielleicht. Aber bis dahin ist es einfach strikt verboten. Ach, man muss sich das angucken, es ist einfach nur interessant, es ist wirklich nur interessant. Ja. Und das ist auf den ersten Blick denkt man, das ist ja furchtbar. Mhm. Und auf den zweiten Blick denkt man, ja, aber du kannst dich selber dir das bewusst machen und deinen Kindern und deinem Umfeld. Weil das bringt schon was, man kann das schon noch ändern, aber man muss jetzt damit anfangen.
Wie kann man das sperren? Also mal ganz blöde Frage, weil ich habe mir auch überlegt, das will ich eigentlich auch machen oder so, dass man Instagram dann zum Beispiel so nach 20 oder 30 Minuten nicht mehr benutzen kann. Also, wie macht man das?
Ich bin bei Apple, ich habe ein iPhone, das ist eine einfache, du gibst bei der Suchfunktion Timer und das ist dann Bildschirmzeit und dann kannst du eingeben, entweder das wird gesperrt von 13 bis 19 Uhr oder gibt auch die Funktion wie so ein Timer. Du kannst sagen, okay, ich habe Instagram, hat tagsüber 30 Minuten Zeit und dann sagen nach 30 Minuten, deine Zeit ist um. So, und dann ist es so, dass du mit 3 Klicks kannst du das dann wieder ändern. Kannst du sagen, nee, ich will noch verlängern. Oder du kannst auch sagen, aber es arbeitet sehr mit schlechtem Gewissen, dass man denkt, ja, natürlich verlängere ich das jetzt nicht. Also es ist so aufgebaut, du kannst dann nicht, es ist nicht wirklich gesperrt von 13 bis 19 Uhr. Ich kann sagen, ich brauche das jetzt aber dringend. Mhm. Aber es ist so ein, ach nee, ist ja gesperrt. Nee, weißt du was, ich mache das jetzt nicht. Also es appelliert sehr an mein eigenes Gewissen und an meine eigene Handlungsfähigkeit. Aber ich weiß nicht, wie es bei deinem Handy ist, aber das gibt es bei jedem Handy. Und es gibt auch Apps, die das noch konsequenter machen. Mhm. Also es gibt auch eine App, muss man gucken, wie die heißt. Das kann ich quasi meine Frau installieren lassen. Und sie hat einen Code. Und in ganz schlimmen Notfällen kann sie mir den Code dann geben. Aber ich kann dann einfach von 12 bis 20 Uhr nicht auf Instagram zugreifen, wenn ich diesen Code nicht habe. Und wenn ich den Code nicht habe, dann kann ich das auch nicht.
Wow. Eigentlich
ist es eine Kindersicherung. Das kannst du für Kinder einstellen, damit die Kinder den Code haben müssten dafür. Aber wenn du den Code nicht weißt, ist die Kindersicherung ja auch für dich.
Also ich könnte das jetzt unserem Manager sagen, diesen Code. Und ich müsste den dann anrufen, wenn ich irgendwie zu lange bei Instagram bin.
Nee, du könntest zum Beispiel einstellen, ja, du kannst erst auf Instagram zugreifen ab 20 Uhr. Es sei denn, du kennst den vierstelligen Code, den du nicht kennst. Das heißt, du müsstest dann bei deinem Manager anrufen und sagen, du, ich würde unbedingt gerne nochmal gucken, kurz auf Instagram, kannst du mir einmal den Code sagen? Da würde er sagen, nein, wir haben 18 Uhr, in 2 Stunden kannst du nochmal fragen. Also ja, das kann man machen.
Oh Gott,
das ist ja furchtbar. Es waren einige Leute dabei, der Typ, der Pinterest entwickelt hat, der dann meinte, ja, ich bin da selber süchtig. Ich habe das so gebaut, dass ich selber ich bin süchtig danach. Und ich habe mich versucht auszutricksen, ich kann das nicht, das ist halt eine Sucht. Und es ist wie bei jeder Sucht.
Aber ganz ehrlich, wer ist denn süchtig nach Pinterest? Also ich habe das auch und ich habe gedacht, wofür brauche ich das denn? Das
ja, aber also der Typ hat das entwickelt. Der
weiß ist das, ey, verstehst du diese App? Ich habe das gar nicht verstanden. Das sind so, man guckt sich da schöne Dinge, schöne Einrichtungsgegenstände an, oder?
Ja, aber also du kannst dir halt alles angucken. Ne? Es sind Leute, die stellen geile Sachen da hoch. Und das ist wie bei jeder anderen sozialen Plattform. Einer von den Typen war süchtig nach Mail. Da habe ich auch gedacht, nach Mail bist du wahnsinnig. Ja, jeder hat so eine andere Sucht. Aber nach irgendwas ist man süchtig. Und das kriegt eigentlich jeden, weil das an die einfachsten Dinge in dir appelliert. Und das, ich finde, also man kann sich das angucken und man kann, ich glaube, es sorgt dafür, dass man so ein bisschen nachdenkt und vielleicht ändert man 1-2 Sachen. Natürlich gibt es auch jemanden, der sagt, ja, lösch alles. Der auch selber sagt, ja, natürlich machen sie das nicht. Vielleicht machen es ein paar, aber ansonsten fang an darüber nachzudenken, was das mit dir macht. Mhm. Und das macht voll viel mit einem selber. Mhm. Und wenn man da einmal drüber nachdenkt, merkt man, ja, schon. Also, ja, das stimmt schon. Ich bin da schon extrem abhängig. Jeder ist von irgendwas abhängig auf dem Handy. Meine Frau, Wetter. Meine Frau guckt 20 Mal am Tag, guckt sie 20 Mal am Tag die Wetter-App an.
Wirklich? Ja. Aber das sind dann, glaube ich, einfach so Übersprungshandlungen, die man macht, weil es ist gerade irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Leerlauf. Genau, man hat so Leerlauf und dann macht man halt irgendwas und das ist völlig unbewusst, weil du brauchst ja wirklich nicht 20 Mal wissen, wie das Wetter ist. Nee, also vor allen Dingen, ihr wohnt draußen, sie kann rausgehen.
Ja, aber es ist so ein Automatismus. Nee, auch das Wetter jetzt von hier, aber auch von Berlin, wo sie auch manchmal ist. Ja, doch, quasi das Wetter, checkt das Wetter parallel von den Orten, wo sie eigentlich gerne mal Urlaub machen würde. Und kommt man und sagt dann, hast du das gesehen hier überhaupt? Lagos ist 32 Grad.
Stimmt, Lagos ist so eine klassische Wetter-App-Stadt. Sprechen wir noch über Moria, Moritz, oder heute nicht mehr? Weil ich habe mir gedacht, in Moria, ja, ist doch so das Lager jetzt abgebrannt und jetzt ist die große Frage, ja, da sind jetzt 15.000 Menschen ohne Obdach, wie viel nimmt Deutschland denn jetzt davon auf?
Also die haben ja schon... Also die ganze EU zusammen, die ist ja bereit, dass die da teilweise, wenn sie es denn verhandelt bekommen, schon 400 Menschen aufnehmen.
Genau. Und viele haben Angst. Viele haben gesagt, wir haben auch keinen Platz in Deutschland. Und ich denke mir, das stimmt, ich wäre für einen Austausch. Also ich möchte eigentlich die Leute, die jetzt sagen, wir haben keinen Platz, weil die denken ja immer so, wir, ja, wir Deutschen, wenn man mal wirklich wüsste und so. Und ich glaube, die Mehrheit würde sagen, nee, ist okay. Und dann würde ich einfach sagen, dann machen wir daraus eine Mehrheitsentscheidung. Ja. Und dann wählen wir einfach uns 15.000 Menschen in Deutschland, die rauskommen, also die werden dann abgeschoben und wir nehmen dafür 15.000 aus Moria auf.
Ja. Weißt du? Der Vorteil ist, dass du kannst ja gezielt sagen, ja, wir müssen dann auch nicht irgendwelche Unterkünfte bauen, sondern da sind dann freie Häuser, da sind freie Arbeitsstellen, da sind freie Kindergartenplätze, Schulplätze. Du müsstest eigentlich nicht groß was verändern.
Ja. Und die können ihr Leben ja auch nochmal ganz neu anfangen. Die können sich auch nochmal neu erfinden, weißt du? Weil die müssen ja nicht Rechtspopulisten bleiben, sondern die können ja dann, also, weil 15.000 Rechtspopulisten, also, weißt du, du musst dich neu erfinden, weil die haben ja alle die gleiche Meinung. Ne? Und das ist irgendwie dann auch, also ich glaube, man findet dann nochmal neue Hobbys für sich.
Ich sag mal, für die ist es einfach auch ein nettes, rechtspopulistisches Ferienlager, halt aber ohne Zelte.
Ja, genau. Oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt in Moria sein muss. Ich würde vielleicht auch eine andere Insel für die finden. Ja. Dass man sagt, welche Insel könnte die passende sein, Moritz? Helgoland beispielsweise.
Ja, Helgoland ist schön. Und ja, wobei, nee, Helgoland, glaube ich, es wäre eher, also man muss ja auch nicht unmenschlich werden. Also man kann ja auch sowas
machen. Ich wäre, im Gegensatz zu denen, wäre ich humanistisch. Ich will auch gar nicht so, also ich würde den auch, Push- und Pull-Effekte, weißt du? Ich würde auch sagen so, nee, wir machen auch mal so Spieleabend, Mensch, ärgere dich nicht oder so. Also es gibt da schon auch so ein bisschen Angebote für die.
Ja, ich finde, man muss die auch gar nicht abschieben. Man kann einfach sagen, du, ihr müsst einfach da jetzt raus. Wir schieben aber nicht nach Moria ab oder sowas. Ihr kommt einfach jetzt so Wesermarschland. Ne, da könnt ihr euch ein paar Zelte aufbauen und dann seid ihr einfach mal da und dann könnt ihr einfach mal gucken, weil das sind ja auch meistens die Menschen, die sagen, ja, also jeder hat diesmal alle die gleichen Chancen, wer es schaffen will, schafft es auch. Ja, dann zeig mal, schaff's nochmal. Ja, genau. Schaff's nochmal von der Wesermarsch zurück in die Hauptstadt.
Ja, und bitte. Ja. Und bitte. Siehst du, und da so einfach so einen Anreiz zu schaffen und da fände ich geil so ein Crowdfunding-Projekt für das Zeltlager, für so ein Zeltlager für die. So, das wäre jetzt einfach mal so ein pragmatischer Ansatz für mich, weil ich ja den Leuten recht gebe, ja. Ist nicht genug Platz. Genau, weil die Leute eben hier noch sind.
Ja, also wir sammeln Geld für ein Zeltlager. Und wenn wir alle zusammenhalten, kommen genug zusammen. Es ist ein Cent für ein Tent, würde ich sagen. Wenn wir alle einen Cent mitgeben, haben wir morgen hier ein zweites Moria. Aber ein schönes, in der Wesermarsch. Ja.
Sehr, sehr schön. Moritz, das war's doch heute schon wieder. Das war was ganz Neues für mich. heute mal mit dir so face to face zu sitzen.
Ja, das können wir ja wieder machen. Das können wir wieder machen im Mai oder so, wenn wir uns wieder sehen.
Das ist jetzt aber ein Downer. Das ist jetzt aber, so wollen wir jetzt aber nicht beenden. Wir wollen ja schon noch ein bisschen mit guter Laune rausgehen. Im Mai sehen wir uns das nächste Mal wieder.
Ja, letzte Aprilwoche. Aber also ich habe das eigentlich ganz froh gesagt. Also ich
das war Talk oder Gast. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.